gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.
Also ich bin heute hier im 5. Bezirk im Gemeindebau im Eiselsberghof am Bacherplatz 4. Mir gegenüber steht Chris Lohner, die hier aufgewachsen ist. Ist das richtig?
Ja, ich bin hier seit dem 7. Lebensjahr gewesen. Vorher waren wir in einer Basener Wohnung. Ich bin ja ein 43er Jahrgang. Also wir sind dann 1950 hier eingezogen. Und das war natürlich unglaublich, weil das war die Zeit, wo also wirklich niemand was hatte und wo wir auch nicht genau wussten, wo es hingehen wird, aber es ist ein bisschen besser geworden. Und es war das erste Mal, dass man Bad hatte und eine eigene Toilette und nicht Basena, wie das schon so schön heißt. Wasser am Gang, Klo am Gang, also das war schon eine Verbesserung ohne Gleichen.
Und Sie sind hier bei der Dreierstiege, also wir stehen jetzt vor der Dreierstiege, stimmt das? Bei der Dreierstiege
ja,
haben Sie gewohnt?
Ja, es war die Stiege 3. Und im dritten Stock, damals hat es keinen Lift gegeben, mittlerweile gibt es einen. Also ja, es ist ein bisschen ein nostalgischer Ausflug.
Kommen da jetzt Erinnerungen hoch, wenn Sie da reingehen? Oder ist es, dass Sie sagen, ja, es ist ein schöner Tag, ich habe hier gewohnt? Oder kommen da Erinnerungen hoch, dass man sagt, da ist man mit dem Radl gefahren oder hat man mit Kindern Sand gespielt?
Naja, ich bin ein Kind der Stadt. Das war auch der Grund, warum ich jetzt wahrscheinlich auch hier bin. Wienerin seit 1943 und ich habe bis zum 21. Lebensjahr hier gewohnt mit einem Intervall von einem Jahr, wo ich ein Stipendium in Amerika hatte. Und es gibt hunderttausend Erinnerungen, wenn ich da reingehe. Das ist klar, wir haben hier gerauft, wir haben hier Versteckerln gespielt, wir haben uns auf der Klopfstange gehutscht und geturnt. Das gibt's ja halt nicht mehr. Dann gab's noch einen zweiten Hof hinten, der war meistens zugesperrt, aber da sind wir auch durchs Gitter gekrochen. Wir waren ja klein und dünn und haben auf einer Mauer vom Nebenhaus dann zum Muttertag Flieder gefladert. Also es gibt viele Dinge hier, ja.
Ihr Vater war ja, glaube ich, Direktor von einer Volkshochschule, ist das richtig? Und Ihre Mutter Hausfrau, habe ich in der Biografie gelesen. Haben Sie Geschwister? Ich glaube, eine Schwester, ist das richtig, die auch hier mit Ihnen aufgewachsen ist?
Ja, wir haben alle hier gewohnt, natürlich meine Eltern, meine Schwester und ich. Und dann war auch noch unsere Großmutter bei uns, die gehbehindert war. Und es war genug Platz für alle und für meinen Vater war es auch insofern angenehm, weil er war Volkshochschuldirektor in der Stöbergasse, der Jüngste damals. Und das war nicht allzu weit, also er konnte zu Fuß gehen. Insgesamt war das eine ideale Geschichte, weil der Hof hier innen, es gibt einen Kindergarten, einen Hort, es gab auch einen Konsum, heißt es gab ein Feinkostgeschäft, Supermarkt kann man zu dem also wirklich nicht sagen, der Konsum war kein Supermarkt, aber es war eine Kette, die es nicht mehr gibt, wo man einkaufen konnte, das war alles hier innerhalb des Hofes und das war natürlich schon sehr angenehm.
Sind Sie hier auch in die Schule gegangen? Also in der Nähe?
Ich bin zunächst, also in der Basener Wohnung war ich noch unterwegs in der Embelgasse, in der ersten Volksschule und dann, wie wir übersiedelt sind, bin ich in die Margaretenstraße in die Volksschule gegangen und dann in der Folge in die Waltergasse ins Gymnasium, da waren wir bei einer Bubenschule einquartiert, weil unsere Schule noch nicht fertig war und erst dann sind wir in der dritten Klasse sind wir dann übersiedelt.
Wir haben vorher gesprochen über Ihre schulische Laufbahn. Meine Frage war, ob Sie schon gewusst haben, quasi, wann Sie diese schauspielerische Richtung einschlagen werden.
Also die Stöbergasse, die Volkshochschule Stöbergasse hat ein sehr großes Kino gehabt. Und dort, das war auch zugleich eine Bühne, wenn man die Leinwand hochgezogen hat. Und es war eigentlich vom heutigen Standard, wie man schaut, wie man auf die Leinwand sieht und wie gut der Blick ist, war das eigentlich ziemlich modern, weil jede Reihe ist auf einer einzelnen Stufe gestanden. Die Sitze waren natürlich aus Holz. Und dann gab es einen Kammersaal und in dem konnte man Theater spielen oder Vorlesungen waren und Vorträge. Und dort habe ich das erste Mal gespielt mit 5 oder 6 Jahren. Und es war klar, dass ich das machen möchte. Und das habe ich ja dann letzten Endes auch durchgesetzt und studiert.
Und wie kam es dann dazu, dass Sie quasi vom Schauspiel zu den Medien gekommen sind?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe mein Studium abgeschlossen und ein Fotograf hat mich auf der Straße mal angesprochen, ob ich nicht Fotos machen möchte und so weiter. Und ich habe dann quasi als Model gearbeitet in Wien und habe damit mein Schauspielstudium finanziert und bin aber dann natürlich, weil ich Lunte gerochen habe und weil das spannend war und in Österreich war das noch nicht so wirklich der Beruf, bin dann ins Ausland gegangen, war ziemlich lang weg, bis 28, 29 und bin dann zurück nach Österreich und habe mir gedacht, ich schau mal, bis wann ich ein Engagement kriege an einem Theater und dazwischen suche ich mir einen Job und das war dann der Job der Fernsehsprecherin. Ich bin immer in meinen Nebenjobs bin ich länger dann geblieben. Das wurden immer, die Nebenjobs wurden immer dann so ein bisschen der Hauptjob. Aber jetzt bin ich ja wieder dort gelandet, wo ich herkomme, nämlich Theater und Schauspiel und das mache ich ja auch.
Sie sind ja nicht nur Fernsehsprecherin gewesen, sondern ich glaube seit 1977 sind Sie die Stimme der ÖBB. Ist das richtig?
Ja, das ist jetzt ja weit über 40 Jahre. Ja.
Das heißt, immer wenn man überall in ganz Österreich ist, Ihre Stimme ertönt in jedem Bahnhof, in jedem Ort, in jeder Stadt. Ich glaube, es war einmal, waren Sie kurz einmal nicht, das war glaube ich in Salzburg und Innsbruck, wo Sie dann durch eine, ich glaube, deutsche Stimme nur ganz kurz abgelöst worden sind, aber nur dort. Die Leute wollten Sie dann aber wieder zurückhaben.
Ja, in Innsbruck und Salzburg war eine Computerstimme. Die haben, die Insider haben sie genannt, die Petra aus Cottbus. Und da gab es natürlich so eine Art Shitstorm, die Leute haben wirklich gesagt, das fand ich sehr lustig, wenn das nicht wegkommt, dann fahren wir nicht mehr mit einer ÖBB. Und ja, dann war ich war ja sonst in ganz Österreich da, also ich war ja nicht weg. Ich war nur Hauptbahnhof Salzburg und Hauptbahnhof Innsbruck war es weg.
Und wie ist das für Sie, wenn Sie, ich meine, Sie fahren mit dem Auto, aber wenn Sie ab und zu vielleicht mal mit der Bahn fahren, ist das für Sie schön oder seltsam, wenn man dann die eigene Stimme hört überall? Oder haben Sie sich da schon dran gewöhnt im Laufe der Jahre?
Also nach 43 Jahren höre ich das überhaupt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin sowieso immer in Gedanken und überlege was. Und also es ist vielleicht das erste Mal, dass man denkt, ah ja, stimmt, da habe ich ja gemacht. Aber prinzipiell, nein, regt es mich nicht mehr auf.
Und gibt es da auch viele Leute, die Sie, ich meine nach 43 Jahren eh klar, aber auch Jüngere, die dann sagen, ah ja, Sie sind ja die Stimme der ÖBB?
Es ist so, dass die Kinder, wenn ich mit Erwachsenen rede und es stehen Kinder daneben und die hören eine Weile zu und dann sagen sie, oh, du bist ja die Stimme der Eisenbahn. Also die Kinder kennen mich von der Eisenbahn.
Und ich habe in einem Interview auch gehört, dass Sie gesagt haben, Sie haben von Ihrem Vater geerbt, also dass Sie immer schon ein Helfersyndrom gehabt haben und dass Sie den anderen Leuten gerne helfen und dass Sie, glaube ich, als Volksschülerin schon in Pensionistenheime gegangen sind und dort für die Leute vorgesungen haben. Das war, wie Sie hier gewohnt haben, oder war das schon vorher?
Naja, hier war ich ab 7. Also ich habe ab meinem 7. Lebensjahr hier gewohnt und wie ich dann älter geworden bin, ich bin natürlich ein humanistisches Geschöpf, ich bin ein Freigeist, ich bin auch bei keiner Partei, ich bin weder links noch rechts, ich bin in der Mitte und zwar in meiner Mitte und ich habe immer Menschen, denen es schlechter gegangen ist als mir, habe ich immer das Bedürfnis gehabt zu helfen und das habe ich schon bei meinem Vater gesehen. Also das war schon die Vorbildfunktion, muss ich sagen, das ist auch geblieben. Es ist insgesamt in der Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen und ich glaube, dass man streckenweise, dass es Menschen gibt, die das Wort Empathie vielleicht gar nicht schreiben können.
Das ist ja auch sozialer Wohnbau, das heißt, die Wohnungen sind ja immer noch eher günstig im Gegensatz jetzt zum freien Wohnungsmarkt. Ist das schon was Ihnen gefällt auch oder unterstützenswert ist?
Naja, das Rote Wien hat natürlich Enormes geleistet für die Schicht, die sich also nicht hohe Mieten leisten konnte. Aber das war ja auch eine Zeit, wo das auch viele angenommen haben. Das war ja eine ganz andere Zeit. Das war die Zeit der Kinderfreibäder. Das war die Zeit der WÖK, wo man dann hingegangen ist, die ganze Familie zu einem Buffet, das erschwinglich war, das hat sich ja dann entwickelt. Das war eine andere Zeit, aber das ist das Erbe des Roten Wien, die vielen Gemeindebauten, die auch, zum Beispiel der Eiselsberghof ist mittlerweile denkmalgeschützt und denken Sie an den Karl-Marx-Hof und da gibt's ja unglaubliche eigentlich Baudenkmäler aus der Zeit.
Haben Sie hier jetzt, wenn wir hier stehen in dem Gemeindebau, einen Lieblingsplatz, wo Sie früher immer gerne waren?
Naja, da gibt's keine Lieblingsplätze, da gibt's viele Verstecke. Natürlich, das ist mittlerweile, wenn ich mich hier so umschaue, ein bisschen anders geworden, aber keine Lieblingsplätze. Wir sind halt herumgerannt, wir haben auch hier gespielt. Es ist ja alles grün gewesen, wir sind ja nicht auf die Straße raus oder manchmal halt in den Park. Aber es war ja auch eine Lebensqualität in Sachen Umwelt, Bäume, Büsche, Wiesen. Das war ja wirklich, man hat ja gelebt wie in einem Garten.
Und wissen Sie noch, wo ein Lieblingsversteck gewesen sein könnte, hier?
Naja, die Lieblingsverstecke, wenn es welche gegeben hat, dann war das meistens unten im Keller. Also da hat man sie unten irgendwo im Keller versteckt oder man hat vielleicht den Schlüssel gefunden für den Keller und ist dann hinein, hat sich dort versteckt. Also wir haben alles Mögliche getrieben, ja.
Sie haben vorher gesagt, Sie haben auch Scherze gemacht und haben, ich glaube, was haben Sie gesagt, Flieder gefladert? Oder Holunder?
Ja, es ist so, dass es noch einen zweiten Hof gibt daneben und da grenzt ein kleines altes Haus dran und mit einer Mauer, die man also raufkraxeln kann, wenn man eine Sitzbank, also wenn man eine Gartenbank hinschiebt, und da hat immer der Flieder ein bisschen drüber geschaut über die Mauer. Und das ist das Haus der Schwiegereltern vom Teddy Wodgorski, wie ich später herausgefunden habe. Und dort haben wir natürlich zuvor am Muttertag ein bisschen Flieder abgeschnitten.
Sie haben ja auch später in Rollen mitgemacht, wo man jetzt sagen könnte, okay, als Fernsehsprecherin müsste man jetzt nicht bei Kottern mitmachen. Das heißt, Sie haben immer schon Liebe für Humor und Satire gehabt. Oder auch später durch Hova Pohu?
Ja, was mein Schauspiel betrifft, ich bin natürlich eine Komödiantin. Ich mache gern lustige Sachen, ich unterhalte die Leute gern. Also ich unterhalte die Leute gern. Ich finde das schön, ich finde Lachen ist wichtig. Und der Humor ist nach der Liebe für mich sowieso das Wichtigste im Leben. Und ich tue mir echt schwer, wenn jemand keinen hat.
Aber wie sind Sie zum Beispiel damals zum Kottern gekommen, hat man Sie da gefragt? Und Sie haben gesagt, ja, natürlich mache ich gern.
Naja, man hat mich engagiert. Ich habe ja nicht gewusst, dass das geben wird. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich will ich das machen. Und das war eine tolle Zeit. Der Peter Batzak, der leider gestorben ist, was mich auch noch immer sehr, sehr traurig macht. Der war Regisseur und der Zenker hat die Bücher geschrieben. Und es war einfach ein schönes Arbeiten.
Und das war ja auch relativ, also für die Leute, die das nicht kennen, mir ist nur eine Szene im Kopf, wo sie quasi die Fernsehansagerin sind, wie sie damals auch beim ORF natürlich waren, und dann quasi anklopft, wie der Lukas Resitaris, glaube ich, auf der Couch sitzt und schlaft. Das sind ja auch Sachen, die quasi, wo man ein ironisches Auge auf sich selber dann hat ein bisschen.
Naja, das war natürlich für mich großartig, weil ich konnte über mich selbst lachen, ich konnte über meinen Job lachen. Es war natürlich schräg und skurril und das ist eine wunderbare Sache gewesen. Es war wirklich, ja. Also ich glaube auch, dass es Kult mittlerweile schon ist. Und es ist sicher ein Meilenstein in der Krimi-Geschichte gewesen. Weil vorher gab es nur Derrick und den Alten und die Polizei war unantastbar. Und da ist es rund gegangen. Das war natürlich, das erste Mal war ein ziemlicher Schock. Die Leute haben sich ja ziemlich aufgeregt, aber das hat sich schon schnell gelegt. Das hat dann gut unterhalten und die Polizei hat auch Spaß gehabt. Denn jede Karikatur und jeder Scherz, der gemacht wird über jemanden, ist ja ein kleines Denkmal. Und das hat man dann schon auch eingesehen.
Können Sie sich an lustige oder satirische Momente aus Ihrer Jugend hier im Gemeindebau erinnern? Vielleicht mit anderen Mietern oder mit Hausbesorgern?
Na, also hier kann ich, also satirische Momente aus meiner Kindheit kann ich Ihnen keine liefern. Wir haben einfach unseren Spaß gehabt, unsere Hates gehabt, wir haben gerauft, wir haben Freundschaften gehabt, wir waren eine Gang und so, also wie das heute ist unter Kindern.
Was für eine Gang? Was haben Sie da, waren Sie da mehrere Mädels oder durchgemischt oder?
Na, ich war immer mehr mit den Buben unterwegs, weil ich habe natürlich auch gerauft. Ich war ja relativ schlimm und also ein braves Mädel war ich natürlich nicht. Und mit den Buben hat man natürlich andere Streiche gemacht, als auf der Bank sitzen und häkeln oder so.
Aber das heißt, Sie haben sich immer schon durchsetzen können, oder haben Sie das hier im Gemeindebau gelernt?
Also ich glaube, dass ich mich durchsetzen kann, hat mit dem Gemeindebau, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Das ist, einfach meine Persönlichkeit und ich war als Kind eben auch schon so und meine Eltern haben das auch nicht gekappt. Also ich wurde auch unterstützt, ich wurde natürlich schon immer wieder gemaßregelt und es gab ja die gesunden Watschen damals, das war ja gang und gäbe und hat ja jeder gekriegt, also ich war nicht misshandelt. Aber ich durfte schon auch meine Talente ausleben und man hat mich auf eine Art auch gefördert natürlich und auch immer wieder natürlich in die Schranken gewiesen.
Wenn Sie jetzt da stehen, wissen Sie, hat es damals einen Hausbesorger oder eine Hausbesorgerin gegeben auf irgendeiner Stiege?
Es hat hier überall Hausbesorger gegeben. Jeder Hausbesorger hat, glaube ich, 3 Stiegen gehabt, die er betreuen musste. Und das war auch so eine Anlaufstelle für alle möglichen Reparaturen. Oder meistens hat er auch basteln können und hat irgendwas gerichtet und so. Also das war schon, das war wichtig. Und ich glaube auch, dass der Hausbesorger eine wichtige Funktion hat. Das ist auch eine soziale Funktion, eine gesellschaftliche Funktion. Jetzt kennen die Leute wahrscheinlich einander gar nicht mehr, aber wie ich hier noch gelebt habe als Kind, man hat alle Menschen gekannt, die auf der Stiege 3 gewohnt haben und auf den anderen Stiegen auch.
Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.